Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Aufmarsch der schweigenden Mehrheit. In Istanbul wollen Zehntausende den harten Kurs von Regierungschef Erdogan unterstützen. Doch die Protestbewegung gibt nicht auf.
Diese Bewegung von unten nach oben sozusagen ist vielversprechend,
sagt Fikret Adanir, Geschichtsprofessor in Istanbul. Dann mehr als heiße Luft.
When we meet on the shores of Loch Earn in Northern Ireland, I want us to agree ambitious action for economic growth.
Der G8-Gipfel soll ehrgeizige Zeichen setzen für wirtschaftliches Wachstum, hofft Gastgeber David Cameron. Und schließlich Nerds und Schlapphüte, die arbeiten Hand in Hand, sagt unser Experte.
Whenever you see like the EU or the US government or the Justice Department here talk about privacy protection, you know it's all baloney.
Glaubt also nicht, dass die Regierungen eure Persönlichkeitsrechte schützen werden. Das ist Unsinn. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Nach der gewaltsamen Räumung des Gezi-Parks kam es heute in Istanbul wieder zu vereinzelten Auseinandersetzungen. Die Polizei riegelte den Taksim-Platz im Zentrum hermetisch ab. Gunnar Köhne von der ARD.
Wieder und wieder versuchen einzelne Gruppen von Demonstranten zum Taksim-Platz vorzudringen. Mit einer Großkundgebung wollen sie gegen die gewaltsame Räumung des dortigen Gezi-Parks demonstrieren. Doch alle Zufahrtswege und Straßen sind von Bereitschaftspolizisten abgeriegelt. Zu Tausenden wurden sie aus dem ganzen Land hierher zusammengezogen. Werden Parolen gegen die Regierung und den Ministerpräsidenten Erdogan laut, beginnen sie sofort mit dem ätzenden Tränengas um sich zu schießen. Jedes Mal treffen die Gaswolken auch unbeteiligte Passanten. Ein kleines Mädchen klammert sich in großer Angst an ihre Mutter, doch auch die kann nicht mehr aus ihren geröteten Augen schauen und muss sich schwer atmend an eine Hauswand lehnen. Dass er immer noch genug Unterstützung in der Bevölkerung hat, das will der Ministerpräsident heute erneut mit einer Großveranstaltung beweisen. Wie gestern in Ankara hat er seine Anhänger zu einer Kundgebung zusammengerufen, außerhalb des Zentrums, rund 10 Kilometer vom Taksimplatz entfernt. Das Motto der Veranstaltung heißt grob übersetzt: Wir werden Ihnen das Spiel verderben. Wer damit gemeint sein könnte, hat der türkische Europaminister Egemen Bayış in einem Interview angedeutet. Er vermutet ausländische Kräfte hinter den andauernden Protesten und beschuldigt internationale Medien, den Konflikt mit ihrer Berichterstattung anzuheizen. Die Stadtverwaltung hat derweil kostenlose Sonderbusse und Fähren eingesetzt, um die AKP-Anhängerschaft zum Veranstaltungsort zu bringen. Bei der gestrigen Erstürmung des Gezi-Parks hat es nach Angaben der Taksim-Solidaritätsplattform hunderte Verletzte gegeben, darunter auch etliche Kinder. Die Behörden dagegen sprechen von lediglich 3 Dutzend Leichtverletzten. Zur Stunde finden im ganzen Land, auch in etlichen Städten Anatoliens, Solidaritätskundgebungen für die Gezi-Park-Besetzer statt. 2 große Gewerkschaftsverbände wollen morgen zu einem Generalstreik aufrufen.
Gunnar Köhne. Ein Land in Aufruhr. Wir sprechen gleich darüber mit einem Fachmann für türkische Geschichte. Nach den Nachrichten mit Uli Zindl.
Papst Franziskus hat vor dem G8-Gipfel in Nordirland dazu aufgerufen, im syrischen Bürgerkrieg eine Verhandlungslösung zu finden und in der Finanzkrise die Nöte der Menschen zu beachten. Das schrieb Franziskus in einem Brief an den britischen Premierminister und G8-Präsidenten David Cameron. Zu den Wirtschaftsthemen betonte Franziskus, Geld müsse dienen und nicht herrschen. Wirtschaft und Politik sollten mehr den Armen und Schwachen helfen. Im Ölstaat Kuwait hat das Verfassungsgericht die Parlamentswahl vom letzten Dezember für ungültig erklärt und Neuwahlen gefordert. Das Gericht bestätigte jedoch das umstrittene Wahlrecht, der Grund, weshalb die Opposition im Dezember die Wahlen boykottierte. Der Emir hatte vor dem Urnengang bestimmt, dass jeder Wähler nur noch einem statt 4 Kandidaten die Stimme geben kann. Dadurch fühlt sich die Opposition eingeschränkt. Sie bezeichnet nun das Urteil des Verfassungsgerichts als die schlechtestmögliche Entscheidung. In Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Auslöser der Proteste war das Eröffnungsspiel des Confederations Cup. Rund 1000 Menschen forderten vom Staat mehr Geld für Gesundheit und Bildung, statt das Geld für Großanlässe zu verwenden. Demonstrationen gab es auch in Rio de Janeiro und Sao Paulo. Im kommenden Jahr ist das Land Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. 2016 ist Rio de Janeiro Austragungsort der Olympischen Spiele. Der Schweizer Flugpionier Bertrand Piccard ist mit dem Flugzeug Solar Impulse in Washington gelandet. Damit hat er die 5. Etappe der geplanten Überquerung der USA hinter sich. Gestartet war Piccard in Cincinnati im Bundesstaat Ohio. Für die rund 650 Kilometer nach Washington brauchte er rund 14 Stunden. Auf der 6. und letzten Etappe soll die Solar Impulse Anfang Juli von Washington nach New York fliegen. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in Frankfurt den Ludwig-Börne-Preis erhalten. Der 65-jährige Sloterdijk sei der sprachmächtigste deutsche Philosoph seit Nietzsche, erklärte ein Jurymitglied in der Festrede. Die Auszeichnung für Essays, Kritik und Reportagen ist umgerechnet mit rund 25.000 Franken dotiert. Namensgeber ist der Schriftsteller Ludwig Börne, der als Begründer des politischen Feuilletons gilt. Bei der Tour de Suisse hat Matthias Frank den größten Sieg seiner Karriere verpasst. Rito Held.
Als Leader war Matthias Frank gestartet, als Fünfter im Gesamtklassement kam er in den Flumserbergen an. Matthias Frank, der nicht einmal als Geheimfavorit zur Tour gestartet war, konnte heute nicht mit den Besten mithalten, wurde im Zeitfahren nur 19., verlor fast 2 Minuten und damit auch den Platz auf dem Podest im Gesamtklassement. Das Bergzeitfahren heute und die Tour de Suisse insgesamt gewann Rui Costa, der Portugiese, der bereits im letzten Jahr gewonnen hatte. Den Titel zu verteidigen an der Tour de Suisse, das hatten vor Costa erst 3 andere Fahrer geschafft. Im Tennis hat Roger Federer den ersten Turniersieg dieses Jahres geschafft. In Halle schlug der Schweizer Michael Juschny in 3 knappen Sätzen. Es war der 77. Turniersieg für Federer, bereits der 6. in Halle, aber eben der allererste in diesem Jahr. Und im Motorradsport schafften die Schweizer das beste Resultat in diesem Jahr. Tom Lüthi wurde in Barcelona im Moto 2 sehr guter Dritter, dies bei seinem erst 3. Rennen nach seiner Verletzung am Arm. Randy Krummenacher wurde 6., Dominik Egger der 8., es gewann Paul Espargaro.
Das Wetter, bis morgen Abend ist es oft sonnig, im Norden wird es 32 Grad heiß, im Süden 29 Grad. Morgen Abend sind in den Bergen und am Jura lokale Gewitter möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Und so geht's hier weiter. Fertig, Dialog. In der Türkei gilt jetzt wieder Null Toleranz. Das Land ist tief gespalten. Dann zurück zu den Wurzeln. Der G8-Gipfel will wieder zum Diskussionsforum werden. Zahnloser Tiger. Die Welthandelsorganisation verliert an Bedeutung. Verhängnisvolle Nähe, wie Regierungen, Geheimdienste und Internetfirmen zusammenspannen zum Nachteil der Bürger. Und schließlich Spanien, Szenen einer Krise. Hören Sie dazu die Reportage in unserer Wochensendung International gleich im Anschluss um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Mehr dazu unter srf.ch. Noch keinen Monat ist es her, da galt die Türkei als leuchtendes Beispiel für die arabische Welt. Islamisch geprägt, aber demokratisch regiert und erst noch mit einer boomenden Wirtschaft. Jetzt steht Regierungschef Erdogan da als uneinsichtiger Autokrat, einer, der die Protestbewegung brutal niederschlagen lässt und der im Gegenzug seine eigenen Anhänger zu Großdemonstrationen mobilisiert. Das Land ist tief gespalten. Ich habe darüber mit Fikret Adanir gesprochen, einem Professor für türkische Geschichte. 20 Jahre lang hat er in Deutschland gelehrt, jetzt tut er es in Istanbul. Ich habe Fikret Adanir gefragt, stehen sich hier einfach moderne Städter und traditionelle Leute vom Land gegenüber oder ist das zu einfach?
Nein, es ist zu einfach. Es ist ein Stadtteil von Istanbul gegen den Rest der Großstadt Istanbul. Und das hat also den Charakter einer Bewegung der gebildeten Jugendlichen der oberen Mittelschicht. Das also nicht das Land gegen Stadt gegenüberstehen, sondern innerhalb der Stadt selbst verschiedene Stadtteile gegen bestimmte Stadtteile.
Sie sagen, es ist ein Konflikt zwischen Privilegierten eigentlich und weniger Privilegierten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also privilegiert meine ich nicht, aber natürlich besser gebildet und in teuren Schulen. Alle haben perfekt Fremdsprachen, können sie diese Jugendlichen schon sich ausdrücken, Fremdsprachen. In Istanbul gibt es an die 30 Universitäten. Die alle heißen Universitäten, aber darunter sind nur 3, 4, 5 richtige Universitäten. Die alle anderen ist für Massenbetrieb. Und in diesen guten Universitäten findet der Unterricht auf Englisch statt. Wo ich selbst unterrichte, findet der Unterricht auf Englisch statt. Unsere Studenten und meine Kolleginnen und Kollegen sind dort sehr aktiv involviert in dieser Protestbewegung.
Diese Protestbewegung, die signalisiert etwas Neues, habe ich immer wieder gehört. Es sei der Anfang einer neuen Zivilgesellschaft. Sehen Sie das auch so?
Also Potenzial ist schon da. Die türkische Demokratie ist historisch gesehen sehr zentralistisch ausgerichtet. Parteien kennen keine innerparteiische Demokratie. Und die Regionen haben wenig zu sagen. Diese Bewegung von unten nach oben ist vielversprechend. Da haben Sie recht.
Die Proteste, die haben sich ja unter anderem entzündet am strengeren Alkoholgesetz, an einer schleichenden Islamisierung. Welche Rolle spielt denn die Religion?
Religion ist das nicht, sondern Lebensstil. Die Polarisierung hat stattgefunden zwischen einer bestimmten Lebensweise und das sich als laizistisch, auch als islamfern empfindet und auch artikuliert. Was die Regierung macht, ist auch im Grunde genommen keine Islamisierung. Also Alkoholgesetz bedeutet, dass junge Leute unter 18 Jahre alt dürfen nicht Alkohol kaufen in Läden. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz geregelt ist, aber rechtlich ist das nur so viel. Diese Jugendlichen, die in Istanbul demonstriert haben, waren sie ja auch nicht gegen die Regierung Erdogan, sondern gegen die Persönlichkeit von Erdogan. Das heißt also, wie er sich benimmt, welche Sprache er führt.
Erdogan galt bisher stets als Mann des Volkes, einer, der auf die schweigende Mehrheit bauen konnte. Gilt das immer noch jetzt nach diesen rücksichtslosen Polizeieinsätzen?
Ich denke doch jetzt sogar noch stärker. Welcher europäische Staat würde es erlauben, dass in London oder in Berlin oder in Paris, der Hauptplatz, wichtigste Platz der Stadt, 2 Wochen lang besetzt gehalten wird. Und viele Leute in der Stadt sind sehr verärgert darüber. Und diese Leute haben auch ihre eigenen Organisationen. Wenn sie auch auf die Straße gehen und anfangen zu demonstrieren, dann gibt es Bürgerkrieg. Erdogan versucht, diese Mehrheit zu kanalisieren und dort die sozusagen anzureden. Große Versammlungen haben eine Ventilfunktion.
Fikret Adanir, die Türkei ist in den letzten Jahren selbstbewusster geworden, moderner auch. Da fällt es erst recht auf, dass Ministerpräsident Erdogan immer wieder vom osmanischen Erbe spricht, es auch beleben will, architektonisch zum Beispiel. Was bezweckt er damit?
Ja, das bezweckt, dass bisherige Kulturpolitik dieser Republik seit Atatürks Zeiten hat nur eine gewisse Oberschicht angesprochen und die Bevölkerungsmehrheit Anatolien überhaupt sich nicht angesprochen gefühlt. Und wenn Erdogan jetzt osmanische Tradition anspricht, muss er auch ansprechen, denn Mustafa Kemals Atatürks Republik ist Nationalstaat und Nationalstaat der Türken. Wenn man die Kurdenproblem lösen will und auch andere Minderheiten in der Türkei neben den Türken, die ebenfalls Anerkennung erwarten, muss man Staatsbürgerschaft neu definieren.
Also so gesehen wäre eigentlich dieses osmanische Projekt von Ministerpräsident Erdogan etwas, was die Nation zusammenhalten soll und nicht spalten.
Genau, weil die Türkei selbst ist immer noch ein Vielvölkerreich. Daher ist er unbeliebt bei den sogenannten weißen Türken. Damit ist gemeint gebildet obere Mittelschicht. Während Anatolien Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt als Provinzler gilt und die als rückständig, aber die sind nicht mehr so rückständig, die verwenden ebenfalls Twitter und die sind auch genauso mobil, deshalb Erdogan auch so leicht jetzt heute vielleicht 1 Million Menschen versammelt und so weiter. Das tut er, das klingt, als ob er weiter polarisiert. Nein, er muss auch für diese Mehrheit ein Ventil finden.
Das war Fikret Adanir. Er lehrt türkische Geschichte in Istanbul und lebt bei Izmir. Er gehört schon zum Ritual der G8-Gipfel, der vielstimmige internationale Chor der kritischen Medienberichte. Nutzlos seien diese Treffen der Staats- und Regierungschefs, heißt es da etwa, überholt, irrelevant und außerdem viel zu teuer. Doch die Teilnehmer selber sehen das offenbar anders und auch einer wissenschaftlichen Betrachtung halten die Pauschalvorwürfe nicht stand. Gipfeltreffen wie jenes, das jetzt im Golfhotel von Logern beginnt, haben durchaus ihren Zweck. Vom G8-Gipfel in Nordirland, Fredrik Steiger.
Manche sprechen abschätzig vom jährlichen Treffen der alten Kameraden, andere von einer Gala der Mächtigen, wo bei exquisitem Essen und edlen Weinen das Schicksal der Armen der Welt diskutiert wird. Nun, zumindest die G8-Gipfelteilnehmer selber sehen das anders. Gastgeber David Cameron, der britische Premier, gibt sich ehrgeizig.
When we meet on the shores of Loch Earn in Northern Ireland, I want us to agree ambitious action for economic growth.
US-Präsident Barack Obama spricht, schon bevor die offiziellen Arbeitstreffen begonnen haben, von einem großen Erfolg.
The summit's going to be a great success under David's fine leadership.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Diese G8-Gipfel sind eine gute Möglichkeit, sich über die verschiedenen Themen auszutauschen. Sicherlich wird das Thema Syrien eine Rolle spielen.
Gewiss, die Staats- und Regierungschefs sind befangen. Doch ihr Wohlwollen wird von unverdächtigen Kreisen geteilt. So erwartet etwa der Vertreter einer französischen Nichtregierungsorganisation eine klare Botschaft an Steuerhinterzieher.
Ce G8 est une occasion unique pour porter un message.
Tom Cargill von der britischen Denkfabrik Chatham House lobt, was frühere G8-Gipfel in der Afrika-Hilfe erreicht hätten.
Over the past 10 years, we've seen real reforms across much of Africa.
Am konkretesten äußert sich John Curtin. Seine stark angewachsene Forschungsstelle an der Universität Toronto untersucht seit über 10 Jahren die Gipfeltreffen. In der jüngsten Studie wird der Vorjahresgipfel in Camp David als Erfolg bewertet.
The 2012 summit at Camp David, hosted by President Barack Obama, was a very considerable success.
Rund 80% der Versprechen seien eingehalten worden. Überzeugend sei nicht zuletzt eine in Camp David lancierte Partnerschaft mit Privatfirmen zur Hungerbekämpfung. 2 Jahre zuvor auf dem kanadischen G8-Gipfel habe man Milliarden mobilisiert gegen die Kinder- und Müttersterblichkeit. Doch die Zeiten solcher Scheckbuchgipfel scheint vorbei. Die G8 sehen ihre Aufgabe neuerdings nicht mehr im Ankünden riesiger Hilfssummen, sondern darin, politische Prozesse anzustoßen und Akzente zu setzen. Das sei auch diesmal so, erwartet John Curtin.
This will not be a summit where we whip out our checkbook at the last moment, right, and then declare it a success.
Und noch etwas verändert sich. Die Staats- und Regierungschefs wollen zurück zu den Wurzeln der G8, zu Kaminfeuergesprächen im kleinsten Kreis, wie bei den ersten Gipfeln in den 1970er Jahren.
Restore the summit to a very intimate, informal dialogue amongst leaders.
Informell, intim, freimütig. Vertrauen schaffen ist das Ziel und nicht mehr seitenlange Beschlüsse, die dann teils eingehalten, teils missachtet werden. Deshalb wählte Gastgeber Cameron jetzt ein abgelegenes Golfhotel in Nordirland als Gipfelort.
As chairman of the G8, I get to decide where to hold the big G8 conference and I've decided the right place to hold it is right here in Northern Ireland.
Weit und breit kein Kongresszentrum, keine publikumswirksamen Popkonzerte, kein Damenprogramm und die allermeisten Journalisten in sicherer Distanz. Einige in Belfast, die meisten sogar im fernen London. Die G8-Treffen sollen wieder Gesprächsgipfel sein und nicht Beschlussgipfel. Damit wird allerdings der Erfolg schwer messbar. Und sie laden weniger als frühere, pompösere und ambitioniertere Treffen zu Großkundgebungen ein.
Obama, I'm coming! The people united!
Bloß ein paar Tausend protestierten dieses Wochenende in Belfast. Ein paar Slogans wie G8, ihr seid hier nicht willkommen, ein paar Transparente, ein bisschen Musik. Welten liegen zwischen diesen Protesten und früheren erbitterten und bisweilen gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Fredrik Steiger berichtet für uns vom G8-Gipfel in Nordirland. Große internationale Organisationen sind gerade in Zeiten der Globalisierung besonders wichtig, um der Wirtschaft faire Regeln zu setzen, würde man meinen. Denn immer wieder geraten sich China, die USA und Europa wegen protektionistischer Maßnahmen in die Haare, zum letzten Mal diese Woche. Das Handelsklima wird rauer. Doch interessanterweise gibt es deswegen nicht mehr Klagen. Im Gegenteil, die Welthandelsorganisation WTO hat immer weniger zu tun. Warum das so ist? Maren Peters.
Stahlrohre, Solarpanel, Bananen, Hormonfleisch. Anti-Dumping-Klagen gibt es bei der WTO immer wieder. Allein in diesem Jahr sind es schon 5, im letzten waren es sogar 27. Und trotzdem, obwohl der Protektionismus weltweit wächst, geht die Zahl der Handelsklagen vor der WTO seit der Jahrtausendwende eher zurück. Damals gab es noch bis zu 37 Klagen pro Jahr. Die rückläufigen Zahlen zeigen aber ein verfälschtes Bild. Insgesamt wachse die Sorge vor Handelskonflikten, sagt Handelsprofessor Simon Evenet von der Universität St. Gallen. Der Protektionismus nehme weltweit zu. Viele Staaten schotteten ihre Märkte wegen der weltweiten Konjunkturschwäche immer stärker ab.
Protectionism is on the rise. Very little protectionism is being removed and unwound.
Evenet registriert seit Jahren sämtliche protektionistischen Maßnahmen weltweit. Gerade hat er die neueste Ausgabe seines Global Trade Alert veröffentlicht, eine Art Handelswarnsystem. Die Zahlen seien besorgniserregend.
The numbers are worrying because there has been a real pickup in the number of protectionist measures imposed in the fourth quarter of 2012.
Im vergangenen halben Jahr hätten protektionistische Maßnahmen wieder stark zugenommen. So schlimm sei es seit 5 Jahren nicht gewesen, also seit dem Höhepunkt der Finanzkrise, sagt Evenet. Die meisten Handelsbarrieren bauten inzwischen BRICS-Länder auf, also aufstrebende Entwicklungsländer wie Russland, Brasilien oder China. China sei gleichzeitig aber auch Hauptzielscheibe von Protektionismus. Dass trotzdem immer weniger Konflikte in einer Klage bei der WTO münden, liege vor allem an der Schwäche der Institution, meint Ökonom Rolf Weder von der Universität Basel.
Ich habe den Eindruck, dass das damit zusammenhängt, dass das multilaterale Handelssystem, also konkret die WTO, generell an Bedeutung verloren hat in den letzten Jahren.
Grund dafür sind die stockenden Verhandlungen um eine neue globale Freihandelsrunde, die sogenannte Doha-Runde. Weil es global nicht vorangeht, entstehen immer mehr bilaterale und regionale Freihandelszonen. Viele Streitereien würden innerhalb dieser Freihandelszonen erledigt, also ohne Einschaltung der WTO, sagt Weder.
Zuerst versucht man es dann bilateral zu lösen, indem man mal gewisse Androhungen macht, dass man gegenseitig droht und dann irgendwann versucht, sich doch zu einigen.
Außerdem werde der Protektionismus immer subtiler, sagt Handelsprofessor Evenet.
Our findings are that non-transparent forms of protectionism used much more frequently than transparent forms of protectionism. And this has been true throughout the crisis.
Als Beispiel nennt er die Staatsgarantie der französischen Regierung für die PSA-Bank. Die Bank vergebe fast ausschließlich Kredite an die französischen Autobauer Peugeot und Citroën. Die könnten ihren Kunden dann wieder besonders günstige Finanzierungsmodelle anbieten und die Autos dank der versteckten Staatsgarantie billiger verkaufen.
And so essentially through this non-transparent state guarantee and subsidy, the Peugeot and Citroën cars are made more cheaper.
Ein unfairer Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, meint Evenet. Dieser versteckte Protektionismus nehme deutlich zu. Dagegen machten traditionelle, WTO-relevante Formen von Protektionismus wie höhere Zölle nur noch weniger als die Hälfte der Handelsdifferenzen aus. Insgesamt also eine beunruhigende Entwicklung, auch wenn sich das nicht in einer steigenden Zahl von Handelsklagen vor der WTO ablesen lässt. Und solange es keinen Aufschwung in der Weltwirtschaft gibt, dürfte sich das kaum umkehren. Im Gegenteil, je schwächer die Wirtschaft, desto größer die Versuchung, die Märkte abzuschotten.
Die Datensammelwut des amerikanischen Geheimdienstes hat weltweit für Aufruhr gesorgt. auch deshalb, weil er dabei auf die Datenbanken der Internetfirmen zurückgreifen konnte. Eine peinliche Sache für Google, Facebook, Microsoft und Co. Wie kam es dazu, dass sie mit dem Staat kooperieren? US-Korrespondentin Priscilla Imboden hat darüber mit dem Medienexperten Robert McChesney gesprochen.
Mit dem Internet kamen auch große Hoffnungen. Hoffnungen, dass kleine Leute aus einer Garage heraus weltweit Produkte absetzen könnten, dass es die Demokratie und den freien Markt fördere. Das Gegenteil sei geschehen, sagt Robert McChesney.
The Internet, in fact, can be regarded as the greatest engine of monopoly in the history of not just capitalism, but of human society.
Das Internet habe sich als die größte Monopolmaschine der Geschichte erwiesen. Robert McChesney ist Professor für Kommunikation an der Universität Illinois. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Medien, Wirtschaft und Demokratie. Das Internet habe regelrechte Imperien hervorgebracht, sagt er.
Everyone knows their names now. Google, Microsoft, Amazon, Apple, AT&T.
Google, Microsoft, Apple, Amazon, die US-Telekom-Firmen AT&T und Verizon, sie alle seien Konzerne mit Monopolmacht. Unter den 30 wertvollsten Firmen der Vereinigten Staaten befinden sich heute 13 solcher Internettechnologiekonzerne. Wir seien in einem digitalen Kapitalismus angekommen, der durch Monopole geprägt sei. McChesney beschreibt das in seinem neuen Buch Digital Disconnect. Grund dafür seien die sogenannten Netzwerkeffekte. Der größte Anbieter biete Nutzerinnen und Nutzern automatisch auch die größten Vorteile.
If I go to Facebook, I know there will be a billion other people on the planet on it. Everyone I'd want to know is going to be on Facebook. If I go to any other social media competitor, then no one will be there with me. I'll be all by myself. It's a complete waste of my time. Likewise with Google Search.
Gehe ich zu Facebook, so weiß ich, dass ich dort alle meine Freunde und Bekannte finde. Gehe ich zu einem Konkurrenten, bin ich ganz allein und verschwende meine Zeit. Das Gleiche gilt bei der Internetsuche. Benutze ich Google, das dank vieler Server die Suchfunktion perfektionieren konnte, finde ich eher, was ich suche. Die Konkurrenten verschwinden. Die Internetgiganten seien inzwischen too big to fail, zu groß, um einzugehen, ohne Schaden anzurichten. Regierungen würden deshalb die Firmen niemals in ihrem Kerngeschäft einschränken, nämlich dabei, Daten zu sammeln.
Whenever you see like the EU or the US government or the Justice Department here talk about privacy protection, you know it's all baloney.
Immer wenn die EU oder die USA über den Schutz der Privatsphäre reden würden, sei das Unsinn, sagt Robert McChesney. Sie würden nichts Wirksames tun. Das zeigten die halbherzigen Versuche, etwa in Europa Microsoft mit Wettbewerbsklagen zu bändigen oder die Auflage an Google Street View Gesichter zu verwischen. Nie zerschlage eine Kartellbehörde das Monopol einer dieser Firmen. Die Konzerne seien nun daran, ihre marktbeherrschende Stellung zu zementieren, mit Patenten etwa. Die Regierungen helfen ihnen gar dabei, sagt McChesney, mit negativen Folgen für den Wettbewerb. Würden junge Tüftler wie Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page heute wieder in einer Garage versuchen, etwas zu entwickeln, hätten sie keine Chance.
Google has admitted that if it tried to start today, it'd be impossible.
Google habe zugegeben, dass sowas heute unmöglich wäre. Im Gegenzug für ihre Nachsicht erhalte die US-Regierung Zugang zu den großen Datenbanken.
We see these large government security agencies, which are mostly unaccountable, working hand in hand with the Googles and Facebooks and Microsofts to share data so they can spy on people.
Nun sehen wir, wie die Geheimdienste mit den Googles und Facebooks zusammenarbeiten, um uns auszuspionieren. Das sei der Albtraum von Menschen wie die Ökonomen Friedrich Hayek oder Milton Friedman, die die Trennung von Staat und Wirtschaft als Mittel gegen den Totalitarismus propagierten, sagt der Kommunikationsexperte.
Now we can hope that our governing leaders will never abuse this. We can hope that.
Wir können hoffen, dass unsere Regierenden diese Macht nicht missbrauchen. Und ich möchte daran glauben, dass sie unsere Rechte, die Freiheit und die Demokratie respektieren, sagt Robert McChesney. Aber es sei besser, ein System zu haben, das die Bürgerrechte garantiere, als mit der Regierung Glück haben zu müssen.
Ein Beitrag von Priscilla Imboden. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig für die Nachrichten auf Radio Galati. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.